Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 14.
14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1.
Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer und Trainerinnen.
Als Trainerin oder Trainer verbringst du sehr viel Zeit mit deiner Mannschaft. Du bereitest sie auf die Wettkämpfe vor. Du sprichst mit den Sportlerinnen und Sportlern, du entwickelst Trainingspläne. Aber was machst du eigentlich noch so in deinem Verein und um deine Mannschaft herum?
Was ich neben meinen Aufgaben als Trainer sonst noch so mache, ist heute. Zum Spieltag habe ich zum Beispiel den Platz abgekreidet, natürlich den Platz mit vorbereitet, nach dem Spiel abgebaut.
Ich kümmere mich um die Materialbesorgung, angefangen von Trainingsmaterial über der Sani-Bedarf, was man da an Bandagen und so ein Kram haben muss.
Kabinendienst und so.
Wenn wir da mal eine Fahrt haben, dann versorge ich die Truppe mit Essen und Trinken für unterwegs und damit wir gut gelaunt ankommen.
Mal ein Trikot bestellen oder mal ein T-Shirt oder mal Aufkleber oder Flyer oder sonstigen Kram. Ein weiterer großer Bereich ist halt Social Media, den ich auch federführend betreue und eben auch füttere. Das versuche ich immer wieder abzugeben.
Ab und zu Kommunikation mit den Sponsoren oder die Kommunikation und Auseinandersetzung mit den Verbänden. Ja, das ist so das, was neben dem Trainerjob noch anfällt.
Dann geht es darum, wie ist der Platz beschaffen? Können wir da was machen? Also wenn da große Löcher sind, dann trommel ich auch mal ein paar Jungs zusammen, dass wir mit einem Eimer und Sand über den Platz gehen und die schlimmsten Kaninchenlöcher oder Mauruslöcher mit auffüllen, dass wir da gefahrlos trainieren können.
Das übernehme ich neben den eigentlichen sportlichen Aufgaben auch immer so, obwohl wir da dabei sind, das so ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen.
Danke für eure Einblicke und eure Sprachnachrichten. Mir ist es ganz wichtig, einen Einblick in eure Tätigkeiten zu bekommen. Und es zeigt mir eins, wir haben häufig ähnliche Schwierigkeiten. Das Thema der heutigen Episode ist die Trainerin oder der Trainer als Tausendsasser. Was machst du eigentlich noch neben deinen Kernaufgaben? Und wie kommst du da raus, wenn du dich übernommen hast? Dazu spreche ich mit Lukas Bieger. Lukas ist Spielertrainer im Floorball. Und dazu noch mit Frank Wienicke. Frank ist Olympiasieger im Judo, Olympiasieger-Trainer im Judo und seit vielen Jahren an der Trainerakademie in Köln, wo er Spitzentrainer ausbildet. Wenn ich an meine Trainerbiografie zurückdenke, dann war ich ein Tausendsasser. Ich habe angefangen als Spieler und dann bei Schul-AGs ausgeholfen oder mal bei der Damenmannschaft, wenn der Not am Mann war, ausgeholfen und in einer weiteren Station, wo ich erst nur gespielt habe, war auf einmal der Trainer weg. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich auch machen. Werde ich Trainer. Und nach kamen immer mehr Aufgaben dazu. Wie zum Beispiel Verantwortlichkeit für das Platzkreiden, für die Spieltagsorganisation, für das Busbuchen, für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich hatte für das alles Zeit. Das war auch okay für mich zu der damaligen Zeit. Und schwuppdiwupp war ich auch noch Abteilungsleiter und wollte den Sport und die Abteilung voranbringen. Und an so einer Station war auch einer meiner Nachfolger, Florian, der genau damit konfrontiert war.
Das fing halt alles wirklich damals auch bei uns so an, dass der Trainer quasi First Responder für alles war. Also es ging los mit, wo ist die Platzkreide, ist der Platz gekreidet, wo ist die Kasse, wenn wir was verkaufen wollen, was können wir verkaufen, hat irgendwer Bier gekauft, hat irgendwer Bratwurst gekauft, wer grillt, wer macht jenes, wer macht welches. Also wo sind die Trikots, wo sind die Spielbälle, haben wir noch Spielbälle, also die Liste ist halt lang und das habe ich eigentlich auch immer alles erfüllen können, weil ich auch einfach eine Menge über die Vereinsstruktur wusste. Aber irgendwann habe ich halt den Punkt, dass ich halt einfach mit der Organisation so überfrachtet war, dass ich überhaupt meinem eigentlichen Job gar nicht mehr gerecht werden konnte. Also ich habe die Spieler nicht mehr richtig erwärmen können und dann meist andere Spieler übernommen oder Co-Trainer oder. Also sie waren dann lange Zeit sich selbst überlassen, bis ich dann halt wirklich 20 Minuten vor Anpfiff völlig abgehetzt und gestresst dann zum Team dazu kam und halt noch versucht habe, meine ganzen Inputs reinzugeben. Und das ist natürlich nicht produktiv, ne? Weil du weißt halt nicht, was die vorher gemacht haben, wie die drauf sind. Du hast kein Stimmungsgefühl erfassen können. Ne? Also wie ist die Mannschaft so eingestellt? Ne? Was musst du sagen? Was solltest du lieber nicht sagen? Und wenn du da selber halt angespannt dann reinkommst und auf einmal lospolterst mit deinen Ideen und deinen ja auch auf gut gemeinten Ratschlägen und Sprüchen, das kann halt auch nach hinten losgehen.
Flo musste ganz schön kämpfen, um seine Mitte und sein Leistungslimit wiederzufinden. Und so geht es ja ganz vielen von uns. Vor allem, wenn wir über Randsportarten sprechen, die so oft keine gut ausgebauten Strukturen und nur wenig Geld haben.
Was mache ich, wenn es zu viel wird? Das ist eine gute Frage.
Wir haben dazu auch Gremien gebildet und ich versuche da auch viel die Aufgaben zu delegieren, aber manchmal fällt mir das nicht so einfach.
Ansonsten ist... gibt es da nichts, was ich machen kann. Ich kann mich da nicht rausziehen. Wenn ich da nichts mache, dann ja, letztendlich würden wahrscheinlich Veranstaltungen oder Spiele, Training ausfallen und das will ich natürlich nicht und darum muss man sich da irgendwie ein bisschen mit arrangieren.
Und es wird zwischendurch wirklich viel, aber es macht auch Spaß, weil eben die Rückmeldung und das Feedback aus der Gemeinde, aus der Samtgemeinde, aus der Stadt, von den Unternehmen, die sowas ja auch wahrnehmen, dass man da sich für Kinder und Jugendliche engagiert. Das wird schon honoriert, da freut man sich sehr drüber. Aber es ist auch sehr zehrend und ja, vielleicht muss man da einfach lernen, mehr zu delegieren. Und wenn es nicht mehr hundertprozentig klappt, dann ist es halt so. Aber da bin ich noch nicht so wirklich gut drin.
Ich wollte nochmal ausführlicher mit jemandem sprechen, der auch sehr viel macht für seine Sportart und den Stolz und die Vielschichtigkeit des Trainerdaseins gut kennt. Und dafür bin ich beim Floorball und Lukas gelandet. Du bist Floorballspieler und Trainer. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo, mache ich sehr gerne. Ich bin Lukas, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne in Bremen und ich spiele und trainiere Floorball in Lienthal, ein kleiner Vorort von Bremen. Knapp 13 Jahre mache ich das Ganze jetzt. Ein Wort zum Floorball, vielleicht kennt man es noch auch unter dem Namen Unihockey. Das war ursprünglich mal die Bezeichnung dafür, bis man sich irgendwann international auf Floorball geeinigt hat. Es ist ein Sport, der quasi als Sommervariante zum Eishockey funktioniert. Hat also ein ganz ähnliches Regelwerk, einen ähnlichen Feldaufbau, etwas kleiner insgesamt. Und man spielt es eben in der Halle mit einem Plastikball, also keinem Puck, sondern einem löchrigen, hohlen Ball und mit etwas leichteren, weicheren Schlägern aus Carbon, bisschen präziser dadurch in meiner Wahrnehmung, bisschen weniger schnell, aber dafür dynamischer, also beweglicher.
Du hattest im Vorfeld mir erzählt, dass du ziemlich hoch karätig ja, auch gespielt hast und auch einen interessanten Weg gegangen bist. Magst du den noch kurz erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich habe angefangen mit 11 oder 13 Jahren mit Floorball, vorher etliche andere Sportarten gemacht, bis ich dann irgendwann diesen Sport für mich gefunden habe und ihn in der Jugend noch eine ganze Weile lang einfach als Hobby für mich ausgelebt habe, bis ich dann durch einen glücklichen Umstand, wie das manchmal auch der Fall ist, dass man einfach mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss, eine Einladung bekommen habe zur U19-Nationalmannschaft. Das war für mich ein großer Wendepunkt, weil ich auf einmal diese klare Perspektive bekommen habe, mit viel Ehrgeiz, mit gutem Training und der richtigen Einstellung könnte ich bis zu einer WM-Teilnahme kommen. Und von dem Zeitpunkt an war ich Feuer und Flamme und habe alles gegeben, habe es geschafft, bis 2015 dann eben an dieser U19-WM teilzunehmen. Von da an habe ich dann auch in Lienthal, wo ich jetzt mich aktuell befinde, in der Bundesliga gespielt, in der ersten Bundesliga. Wenig später habe ich dann noch für ein Jahr in dem Schweizer Club gespielt, bei Wieler Ersigen. Das ist im Vergleich zu Deutschland ist die Schweiz einfach nochmal ein paar Jahre weiter. Okay. Eben der Vergleich zum Eishockey. Also es kommt durchaus von dem Eishockeysport und Eishockey ist nun mal auch in der Schweiz ein sehr populärer Sport. Deswegen kann man das da quasi übertragen und sich das so vorstellen.
Ja.
Und habe dort eben mal so ein bisschen an dem Profisport schnuppern dürfen und befinde mich jetzt im Moment mit meinem Club in der zweiten Bundesliga und wir sind bestrebt, wieder den Aufstieg in die erste zu schaffen.
Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Lukas, du bist nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Und würdest du dich selber als, wenn du Trainer bist, als Tausendsasser bezeichnen?
Als Tausendsasser, ein Mensch mit vielen Begabungen, ist das richtig?
Ja, oder mit vielen Aufgaben. So würde ich das sehen beim Trainer, der nicht nur das Durchführen von Übungen und des Trainings und der Wettkampfbegleitung sieht, sondern mehr als das.
Also ich glaube, als Trainer, der ganz viel ja der Kopf von von dem Team, aber auch von irgendwie dann der Idee, die dieses Team verkörpert, die Vision, die das Team verkörpert. Als Trainer ist man da einfach so ein Stück weit der Kopf und blickt auch immer nach vorne, blickt auch immer auf die Sachen, was müssen wir noch machen, wo müssen wir uns noch hinentwickeln. Mhm. Und ich habe es bei mir selber so wahrgenommen, dass ich da mit meinen Aufgaben gewachsen bin und auch einfach nicht den Blick abwenden konnte von, ja, hier haben wir ja noch eine Baustelle und das muss noch passieren und warum haben wir das noch nicht in Angriff genommen? Da gehen uns hier super viel Qualitäten verloren, die wir noch rausschöpfen können. Und so fängt man an, sich viel anzueignen, mhm. viel irgendwie auch an sich reißen zu wollen. Oder man hat auch leider nicht immer unbedingt die Strukturen, die einem dann diese Aufgaben schon aufbereitet vorlegen, sondern man muss selber die Strukturen schaffen, um neue Grundlagen zu legen für Marketing, für PR, für Scouting, für eine Trainerausbildung, mhm. für etliche Themen. Muss man irgendwie immer wieder neue kreative Lösungen finden. In den meisten Fällen, auch der Sport entwickelt sich ständig weiter. Ja. Man muss aktuell bleiben, auch wenn du taktisch dein Team coachen willst, dann musst du da auch immer irgendwie up-to-date bleiben, musst dich viel mit dem Sport auseinandersetzen. Mhm. Ja, und was natürlich auch einfach der allergrößte Punkt ist, du bist die ganze Zeit in Arbeit oder im Austausch mit Menschen und die haben auch immer ganz unterschiedliche Anforderungen. Du kannst neue Spieler in dein Team bekommen, die ständig vor neue Herausforderungen und du musst dich wieder ganz neu darauf einstellen und das bringt dich dann irgendwann dahin, dass du wirklich diese ganzen Qualitäten und diese ganzen Aufgaben ja lernst und wie gesagt, man wächst mit seinen Herausforderungen, irgendwann dann auch mal ein Tausendsasser wird.
Okay, ja, ich kenne das so selber, so als ich noch Trainer in einem Verein in Braunschweig war, dort war ich auf einmal nicht mehr nur Trainer, sondern auf einmal auch Abteilungsleiter. Und dann kümmerte ich mich um die Öffentlichkeitsarbeit noch zusätzlich und wollte, dass wir viele Zuschauer zu den Spielen bekommen. Und wir kümmerten uns um Verpflegung auf dem Platz. Und auf einmal war ich Ansprechpartner für alles. Kennst du dieses Gefühl?
Ja, kenne ich das Gefühl auf jeden Fall. Und ich persönlich habe bei mir gemerkt, dass man den Stolz, den man dann irgendwann auch hat, man baut da ein Team auf und da steckt super viel Herzblut von einem selber drin. Aber dass man diesen Stolz immer nur bis zu einem gewissen Grad zulassen sollte und dann auch sich wirklich mal eingestehen kann, ist das hier wirklich gerade noch meine Aufgabe oder ist es vielleicht sogar besser, diese Aufgabe abzugeben und dann sich vor allem darum zu kümmern, dass es anderes Personal gibt. Also so ein Verein lebt ja von den Menschen und es gibt in der Regel eigentlich immer irgendwo Engagement und Menschen, die sich einbringen wollen. Da gibt es viele Menschen, die man irgendwie akquirieren kann, die man vielleicht noch am Anfang ein bisschen an die Hand nimmt und so dazu bringt, dann eben auch großen Beitrag zu leisten. Und das ist, glaube ich, für mich eine Erkenntnis gewesen, die ich auch selber hatte. Ja, wirklich sich selber einzugestehen, ist es überhaupt gerade noch so die beste Lösung für den gesamten Verein, für das gesamte Team, wenn ich das jetzt hier mache? Oder sollte ich lieber schauen, dass die Aufgabe delegiert wird und ich dann auch einfach selber entlastet werde und mich dann auch vielleicht wirklich mal um mich selber kümmere und dann auch auf solche Themen wie Überarbeitung, im schlimmsten Fall sowas wie Burnout, was durch ein Ehrenamt kommt, also quasi Ehrenamt, das wäre absolut zu vermeiden, denke ich.
Auf jeden Fall. So, und ich sehe da auch manchmal die Gefahr drin, ne, weil man für diesen Sport ja auch so brennt und den so toll findet und findet, das sollten viel mehr Menschen wissen, dass das ein toller Sport ist, dass man dann aber irgendwie erkennen muss, okay, aber was ist meine Aufgabe? Und dass das vorhin so schön formuliert, eigentlich geht es ja darum, dass du als Trainer Ansprechpartner, also ich mag ja den Begriff Coach auch eigentlich lieber als Trainer, für die Spielerinnen und Spieler oder für die Spieler bist, ne, die zu dir kommen und vielleicht individuelle Tipps oder mit individuellen Problemen und Herausforderungen kommen und mit dir ins Gespräch kommen. Ne? Und mein Ansatz ist ja da, der Trainer ist ein Beziehungsarbeiter. Ne? Und darum geht es, dass es um Beziehungen geht und das Steuern und Lenken von Beziehungen zusätzlich zu all dem sportfachlichen Know-how, was dazukommt. Mhm. Ne? Und das geht dann ja vielleicht unter, wenn man dann sich auf einmal um Marketing auch noch kümmert oder um Sponsorengewinnung oder Öffentlichkeitsarbeit, ne, was dazukommt oder die Facebook-Seite oder den Twitch-Kanal oder sowas. Ja. Du hast schon super Lösungen genannt, ne? Nämlich mit, man muss delegieren oder einfach nur Vision geben und andere finden, Mitstreiter finden, ne, die dabei sind. Delegieren und knallhart überlegen, wofür bin ich eigentlich da. Das hat übrigens auch bei meinem Trainerkollegen Flo geholfen.
Ja, und abgestellt habe ich das eigentlich recht einfach, wie ich finde. Ich habe mich phasenweise von anderen Funktionen einfach verabschiedet. Ich war eine Zeit lang auch Spartenleiter bei uns. Das habe ich dann halt abgegeben und meinte, ich kann das nicht mehr machen. Das funktioniert nicht. Und dann haben wir halt einen Herrenwart gewählt und der hat halt die Aufgabe, nicht alles zu tun. Der hat die Aufgabe, die Fäden zusammenzuhalten. Und das klappt ganz gut. Wir haben so eine Checkliste erstellt. Da stehen alle wichtigen Sachen drauf. Wie heißt der Platz? Wie erreicht man den? Sind die Trikots sauber? Ja, nein, vielleicht. Das ist alles so zum Abhaken auch. Und die Checkliste wird halt dann am vorletzten Training vorm Spieltag durchgegangen. Und dann werden auch Aufgaben verteilt. Und das klappt einfach auch ganz gut. Also die Verantwortung einfach weg von wenigen Schultern hin zu vielen und dann auch einfach so zeigen, dass Vereinsarbeit oder generell auch Pflichtbewusstsein in so einem Team halt auch nichts Dramatisches ist. Also es wird halt erst dramatisch, wenn alles auf einer Schulter landet. Dann ist es halt ja ein großer Druck, der nur schwer zu ertragen ist. Ich ziehe das jetzt wirklich auch konsequent durch. Also ich komme zum Spieltag hin. Und ich antworte auf Fragen, wenn mir jemand was fragt, was ist mir, ich weiß es sofort, dann mache ich das. Ansonsten verweise ich an die Leute, die in Verantwortung sind. Und ich kann jetzt ganz entspannt meine Aufstellungen aufschreiben, kann mir Gedanken machen, wie man die Kasse zusammenstellt, kann mir Gedanken darüber machen, wann wir wen einwechseln. Also all diese Sachen, die mir halt vorher in der Zeit verloren gegangen sind. Und ich bin einfach sehr, sehr früh da und kann halt die ganze Zeit die Stimmung der Mannschaft aufnehmen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Damit fahre ich bisher eigentlich ganz gut und ich hoffe, dass das auch so bleiben kann, weil ich einfach auch, ich glaube, keine Lust mehr habe, andere Dinge zu tun, die abseits sind von dem reinen Trainerjob.
Das ist Florians Lösung gewesen. Ähnlich wie bei Lukas. Ganz klar Aufgaben delegieren, sich auf seinen Kern konzentrieren. Damit auch die Motivation fürs Trainerdasein vorhanden bleibt. Aber wie sieht das in professionellen Strukturen aus? Und welche Tipps aus dem Leistungssport können auch in der Breite weiterhelfen? Das war das Thema fürs zweite Gespräch. Bei mir im Gespräch ist jetzt Frank Wienicke. Frank, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Frank Wienicke. Ich arbeite jetzt, ich glaube, seit 14 Jahren an der Trainerakademie. Nach den Olympischen Spielen 2008 habe ich hier angefangen und war vorher selber mal Sportler und ungefähr 12 Jahre in der Nationalmannschaft und war 15 Jahre Bundestrainer und durfte die Männernationalmannschaft zweimal auf Olympische Spiele vorbereiten. Einmal Athen und einmal Peking.
Genau, und das als erfolgreicher Judoka, Trainer und Athlet, ne? Wenn ich richtig gelesen habe, auch eine olympische Medaille gewonnen, oder?
Ja, habe ich die Goldmedaille gewonnen und bei den zweiten Olympischen Spielen, wo ich daran teilgenommen habe, die Silbermedaille und durfte dann auch tatsächlich einen Athleten aus meiner Nationalmannschaft zum Olympiasieg führen. Das war dann der Ole Bischoff. Mhm. Das war richtig klasse, ein tolles Erlebnis.
Klasse, was nicht viele Menschen haben. Kannst du einmal kurz erklären, was die Trainerakademie ist und für wen sie da ist?
Ja, die Trainerakademie ist hier in Köln, die Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes. Mhm. Wir sind die höchste Ausbildungsstufe, die es gibt in Deutschland. Es gibt ja in den Spitzenfachverbänden die Trainerausbildung CBA. Und danach kommen dann ausgewählte Trainer, die in ihrem Spitzenverband besonders gute Leistungen erbracht haben, werden empfohlen zu uns an die Trainerakademie. Und dann beginnt jedes Jahr 30 Trainerstudenten bei uns, meistens im Oktober, anzustudieren und absolvieren ihr dreijähriges Studium hier bei uns an der Trainerakademie. Der Unterschied zu den normalen Trainer-CBR-Ausbildungen ist natürlich, dass sie hier mit verschiedenen Sportarten zusammenkommen. Das heißt, da ist ein Wintersportler mit einem Sommersportler zusammen, da sind Leichtathleten mit Bobfahrern zusammen, da sind Gewichtheber mit Skispringern zusammen. Also das ist total klasse. Und der Austausch hat einen enormen Mehrwert, wenn sich die Trainer, Studenten und Studentinnen, so wie wir sie nennen, abends austauschen, aber auch während der Ausbildung, während der dreijährigen Ausbildung.
Absolut vorstellbar und ich glaube auch sehr bereichernd, so über den Tellerrand hinaus zu gucken.
Ja, das
im Blick in die Sportvielfalt zu bekommen.
Das sagen die Trainerstudentinnen nach den 3 Jahren ist das immer mit der größte Mehrwert, der Austausch unter den einzelnen Sportarten.
Ich wollte mich mit dir über die Aufgaben von Trainerinnen unterhalten. Und was gehört eigentlich zu den grundlegenden Aufgaben von Trainern und Trainerinnen, abgesehen von dem Training leiten in ihrer Fachsportart?
Ja, ich glaube, natürlich müssen sie absolute Experten sein in ihrer Sportart. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Sie müssen aber auch, glaube ich, teamfähig sein. In der heutigen Zeit noch mehr als früher. Glaube ich, früher, da gab es doch immer mal so Insellösungen. Heutzutage soll das ja schon so sein. Also es gibt immer mehr größere Teams. Wenn ich nur in meiner Sportart jetzt mich umschaue, als ich Bundestrainer war, habe ich das Ausdauertraining, das Athletiktraining, das Techniktraining, alles alleine gemacht. Heutzutage gibt es den Sportpsychologen dazu, heute gibt es den Ernährungsberater dazu, heute gibt es den Athletiktrainer dazu. Das heißt, als Bundestrainer muss man heute ein Team führen von mehreren Leuten, die auf eine Nationalmannschaft oder auf den Athleten, Athletinnen einwirken. Und man muss es eben koordinieren können. Und dazu gehört eben schon nochmal andere Fähigkeiten, als nur Experte in der Sportart zu sein.
Und was glaubst du, welche zusätzlichen Aufgaben gehen noch so gerade in Ordnung für Trainer, wenn sie...
Ja, ich meine, viele Trainer beschweren sich natürlich, dass sie viele organisatorische Aufgaben oder auch viel im administrativen Bereich zu erledigen haben. Ja, das gehört aber auch nur mal dazu. Aber natürlich werden die Trainer auch teilweise wirklich in Dinge mit reingezogen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht reingehören, sei es ja Flüge buchen oder Hotels buchen oder kümmere dich mal darum oder kümmere dich darum, wie die Nationalmannschaft hinkommt. Ich glaube, da muss schon, ich glaube, ja, eine funktionierende Geschäftsstelle sollte das dann schon übernehmen können. Ja. Was ja auch so, als ich noch gearbeitet habe als Bundestrainer, da hat das echt super funktioniert, da war das klasse. Ich habe mich nie beschwert über zu viele Aufgaben.
Okay, das ist gut. Aber es ist ein gängiges Thema, ne? Und da würde ich gerne auch kurz bleiben beim Thema Überlastung. Du kommst aus dem Spitzensport und bildest Spitzensporttrainer und Trainerinnen aus. Da gibt es diese professionellen Strukturen mit den Geschäftsstellen und klare Zuständigkeiten, hoffentlich. Aber im Breitensport und im semiprofessionellen Umfeld, da fehlt vieles. Vor allem aber die Leute. Und trotzdem wollen alle vieles ermöglichen und nehmen dafür Aufgaben an, die vielleicht eigentlich nicht mehr zu den grundlegenden Aufgaben von einem Trainer und einer Trainerin gehört. Wo siehst du da die Grenzen und wann sollte ein Trainer Stopp sagen und das mache ich nicht mehr?
Oh, das war jetzt aber eine sehr vielschichtige Frage. Jetzt muss ich mich hier erstmal sammeln.
Alles gut.
Also ich sag mal so, ein Trainer, der braucht auch ein bisschen Muße. Muße, so nenne ich das immer, um sich übers Training Gedanken zu machen. Das Training ist ja sein Kerngeschäft. Das Training mit den Athleten, das Führen der Athleten, das Begleiten der Athleten zu Maßnahmen. Und man muss sich schon viel auch mal einfach hinsetzen können und sich darüber Gedanken machen, was mache ich jetzt als nächstes? Das geht nicht einfach so, sonst wäre man so ein Türschwellentrainer, der mit Eintritt in die Sporthalle sich darüber Gedanken macht, was mache ich denn heute? Natürlich hat ein erfahrener Trainer sein Raster im Kopf. Aber wenn ein Trainer merkt, dass das Training Beiwerk ist und dass er so viele Sachen nebenbei zu erledigen hat, dann sollte er, wenn zum Beispiel ein Athlet an eine Tür klopft und sagt, Trainer, ich brauche dich mal, und der Trainer legt seinen Stift hin und denkt, boah, jetzt stört er mich, ich muss doch hier gerade das, das und das machen, dann sollte man sich darüber Gedanken machen. Ich bin auch in solche Situationen mal gekommen, aber ich habe mir immer gesagt, der Athlet ist immer das Wichtigste, und wenn der Athlet kommt, dann habe ich immer 100% für den Zeit. Wenn das häufiger vorkommt, dass man sagt, boah, jetzt stören die mich schon wieder, jetzt, oh, ich muss doch hier noch das und das schnell erledigen, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, ob ich meine Arbeit mir gut eingeteilt habe, ob ich nicht Arbeit auch delegieren kann, was wir zum Beispiel auch unterrichten hier bei uns, wenn es geht um Sportmanagement, Delegieren von Aufgaben. Viele Trainer haben natürlich auch den Drang, alles alleine zu bewältigen, weil sie sagen, ach, das mache ich jetzt selber. Wie ich das eben vorhin schon gesagt habe, auch mit den Abrechnungen. Aber manche Sachen muss man vielleicht auch delegieren und sagen, komm, das mache ich jetzt nicht mehr hier. Und man muss vielleicht auch mal ein ganz klares Wort sprechen, dass man sagt, so, das ist jetzt hier an meiner Grenze, meiner Arbeitskapazität, es geht nicht mehr. Da muss man auch so ein bisschen Selbstschutz haben oder sich selbst reflektieren. wann es für einen zu viel wird. Ich glaube, dass ich das immer ganz gut konnte. Bei mir sträubt es sich denn in mir, wenn ich irgendwas nicht mehr machen möchte. Das kenne ich noch beim Lernen aus der Schule. Irgendwann war bei mir gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist mir das egal. Entweder klappt das jetzt so, aber noch mehr hinsetzen kann ich mich nicht. Ja. Und da muss man schon als Trainer auch ja seine eigenen Grenzen irgendwann mal herausfinden.
Mit wem sollten denn die Trainer dann sprechen? Mit ihren Funktionären, wenn sie sich so überlastet fühlen? Oder wer sind so ihre Ansprechpartner?
Also ein gängiges Modell finde ich immer ganz gut, wenn man einen Mentor hat. Also so ein Mentoring-Programm, das bieten wir auch an bei uns an der Trainerakademie mit unserem tollen Sportpsychologen Lothar Linz. Aber ich meine, zu meiner Zeit, als ich Trainer war, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, ich hatte immer meine vertrauten Trainer. Wenn man Bundestrainer ist, hat man nicht viele Vertraute, weil dann ist man, ich sag mal, am Ende der Nahrungskette. Mit wem soll man denn sprechen, wenn man mal überlastet ist? Oder mit wem soll man mal sein Herz ausschütten? Meistens ist es denn die eigene Familie, Frau. Aber ich hatte immer ganz tolle Mentoren. Ich habe mir die auch selber ausgesucht und habe auch Vertrauen zu denen gehabt. Zum Beispiel der Frauennationaltrainer, der ein bisschen älter war, das ist späterhin mein Mentor geworden, den ich immer mal gefragt habe. Es ging nicht darum ums Training, sondern ach, wie mache ich das? Oder ich fühle mich unwohl, dass man einfach mal auch darüber sprechen kann, wo es bei einem selber gerade so ein bisschen ja wehtut oder wo man keine Lust drauf hat oder wo man merkt, da komme ich an meine Grenze. Und das tut ganz einfach gut, wenn man so einen hat. Man darf auf keinen Fall, finde ich, so ein Eigenbrödler werden als Trainer, der sich anderen total verschließt und nur sein eigenes Ding macht. Das ist immer zum Scheitern, aus meiner Sicht verdammt, immer.
Wir haben so eine Kategorie mit so Tipps für Trainerinnen. Was würdest du Trainern für einen Tipp geben, um ihre Überlastung zu verkleinern und sich mehr auf ihre Kernaufgabe konzentrieren zu können? So, was können sie auch so machen, so im Alltag?
Der Tresor.
Ja, das kann ich ganz klar sagen. Und ich habe tatsächlich auch mit dem Lothar Linz darüber gesprochen und der rät sowas. Ich sag mal Folgendes. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin von der Weltmeisterschaft zurückgekommen und ich hatte keine Medaille mit der Nationalmannschaft erreicht. Ich war total unzufrieden und dann fällt man in so ein Loch. Und was macht man denn als Trainer? Ja? Geht man am anderen Tag wieder hin zum Training? Nein, das macht man nicht. Ich habe mein Haus ausgebuddelt. Ich habe einen Altbau und ich habe 7 Meter mal 2 Meter breit mal 2 Meter tief ausgebuddelt an einem Tag mit der Hand. Ich musste, also mit der Hand, mit den Spaten.
Ja.
Das heißt, man muss sich einen Ausgleich schaffen. Das klingt jetzt blöd, aber das ist, man muss ein Hobby haben. Als Trainer musst du nicht das Hobby haben Sport, da musst du vielleicht ein ganz anderes Hobby haben. Das ist völlig egal, ob es jetzt eine Betätigung ist, so wie ich es gewählt habe, oder ich bastel auch gerne was. Also basteln heißt jetzt nicht basteln, irgendwelche kleinen Dinger basteln, sondern ich handwerke gerne, sage ich mal so. Und da kann ich total abschalten, wenn man im Haus was macht. Manche lesen, andere lesen Bücher oder andere besuchen mal ein Museum. Da sollte man auf jeden Fall irgendwas haben, wo man total abschalten kann, wo man nicht mehr drüber nachdenkt über seinen Job und seinen Beruf. Also für mich ist es was Handwerkliches, weil man sich so denn auf die Sache konzentrieren muss. Da kann man nicht ein Stück daneben liegen oder nicht eine Sekunde mal an was anderes denken. Dann vermisst man sich, dann verhaut man sich oder man tut sich sogar weh beim Handwerken. Das sind jetzt ganz triviale Beispiele, aber so einfach ist es eben.
Ja, und auch für den ehrenamtlichen Trainer, dass er nicht nur dort in seiner Sportart aufgeht, ne, sondern dass er halt auch noch was anderes macht, neben seinem Beruf und dem Ehrenamt, halte ich für genauso wichtig.
Ja.
Frank, ich danke dir sehr für deinen Einblick in die Arbeit in der Trainerakademie und deinem beruflichen und sportlichen Werdegang. Es hat mir eine große Freude bereitet. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht, ein bisschen aus meiner Vergangenheit zu erzählen oder so, wie ich es gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit einen kleinen Anschubs gegeben habe, vielleicht über seine Arbeit nachzudenken und sich ein Hobby zu suchen.
3 Dinge nehme ich mit aus dem Gespräch mit Frank. Erstens, ich brauche einen Mentor, jemanden, mit dem ich mich nicht nur über das Fachliche austauschen kann. Zweitens, der Kern meiner Aufgabe ist es, für die Athletinnen und Athleten da zu sein. Wenn ich für sie keine Zeit mehr finde, dann muss ich etwas ändern. Und drittens, Hobbys helfen, vielleicht sogar im Ehrenamt. Ein Hobby neben dem Hobby. Das habe ich auch gleich Lukas gefragt. Hast du noch ein Hobby außerhalb des Floorballs?
Habe ich zum Glück. Ich habe ein Wohnmobil, okay, also einen selbst ausgebauten Van. Ja. Ich würde das als Hobby bezeichnen, weil die Arbeit an so einem ausgebauten Van endet nicht.
Ja.
Und man kann da eigentlich jede freie Stunde irgendwie was Neues dran basteln, dran schrauben und so weiter. Ist tatsächlich sehr schön, auch weil das im Vergleich zum Floorball-Sport oder generell zum Sport mal etwas ist, wo man nicht immer mit 1000 Menschen umgeben ist. Ja. Und das kann auch eben zum Ausgleich mal ganz angenehm sein, nicht immer unbedingt genau diese, wie du es sagst, diesen Beziehungslenker mal zu spielen, sondern man kann sich einfach nur auf das Stück Holz davor konzentrieren, okay, und sich damit auseinandersetzen. Ja, es ist tatsächlich sehr wichtig, mhm, auch ein Hobby nebenbei zu haben. Ich glaube aber auch insgesamt sollte sich das Engagement und die Arbeit, die man reinsteckt in den Verein, zu dem man ja gekommen ist, weil einem das so viel Spaß gemacht hat, ja, und weil das ein Hobby von einem war, dass man das auch nicht aus dem Auge verlieren darf, dass das auch immer noch Spaß machen soll,
ja,
vor allem. Und sofern man da jetzt noch nicht hauptprofessionell drin eingestiegen ist und großartig bezahlt wird dafür, in den meisten Fällen bleibt es ja bei entweder einer Trainerpauschale, ja, oder gegebenenfalls auch gar kein Gehalt, dass man auch wirklich schaut, mache ich das gerade wirklich alles noch gerne und wirklich aus dem Grund, weil das hier mein Hobby ist, oder fühle ich mich aus anderen Gründen vielleicht schon so sehr verpflichtet? Und den Weg immer wieder zurückzufinden zu den Wurzeln, warum habe ich mich damals dazu entschieden, diesen Sport zu wählen und warum macht er mir so viel Spaß? Das finde ich auch sehr wichtig, niemals aus dem Auge zu verlieren.
Gutes Schlusswort, oder? Für mich ist klar, es ist 1000-mal einfacher, Ja zu sagen und noch eine Aufgabe zu übernehmen, als jemanden zu finden und anzuleiten, der sie auch machen kann. Aber mir ist auch dieser Satz vom Trainerausbilder Frank Wienicke im Kopf.
Der Athlet ist immer das Wichtigste. Und wenn der Athlet kommt, dann habe ich immer 100% für den Zeit.
Das ist doch ein super Kompass. In der nächsten Folge geht es darum, wie wir als Trainerinnen und Trainer Werte vermitteln. Und später auch darum, wer einem eigentlich die kleinen, schmutzigen Tricks beibringt. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und anderen von der Pausenansprache erzählst. Und folge doch der Pausenansprache bei Instagram, Twitter oder Facebook. Oder schreib mir eine Mail, das findest du alles in den Shownotes. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sportdeutschland. Tschüss und bis bald!